Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Regisseur und Dramaturg Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles. Herr Rehse, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Frenzel.
Das ist Ihre Premiere hier in unserem kleinen Mittagssalon im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich, mit Ihnen über die Themen und Fragen dieses Tages nachdenken zu dürfen. Wünsche einen schönen Tag an alle, die uns zuhören, sei es im Radio, sei es im Podcast. Ein Thema, Herr Rehse, vereint die Republik an diesem Tag wie kein zweites, das vermute ich zumindest. Die Friseure, sie sind seit heute wieder offen, Herr Rehse. Wie viele Zentimeter müssen bei Ihnen ab?
Nicht so viele, weil ich mit einer Maskenbildnerin unseres Hauses sehr gut befreundet bin und die hat mir im Lockdown die Haare geschnitten. Das durfte sie, weil wir exzellente Abstandsmöglichkeiten und Hygienemaßnahmen haben hinter der Bühne. Insofern stürme ich da nicht mit.
Okay, interessant. Was im Theater möglich war, ganz viel war ja nicht möglich im Theater. Darüber werden wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Oliver Rehse im Deutschlandfunk Kultur zu den Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Gast heute bei mir der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Wir schauen auf die Nachrichten dieses Tages, zum Beispiel diese Nachricht. Die Theater dürfen seit heute wieder öffnen, sie dürfen wieder spielen. Aber nicht hier, nein, diese Nachricht kommt aus Israel. Herr Rehse, sind Sie neidisch?
Auf alle Fälle. Und wenn wir noch weiter uns in Europa umblicken, dann sehen wir, dass in Spanien die Theater schon sehr viel länger spielen. In Madrid die Oper ist geöffnet, in Barcelona genauso Oper und Schauspiel. Also es gibt auch Länder, in denen kulturpolitisch andere Entscheidungen getroffen werden als bislang in Deutschland.
Sie haben gemeinsam mit den großen Namen der Berliner Kulturszene, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, mit Intendantinnen und Dirigenten und Generalmusikdirektoren am Freitag einen offenen Brief veröffentlicht. Räumen Sie der Kultur im Rahmen der Öffnungsszenarien Platz ein. Was heißt das konkret?
Naja, wir haben ja erlebt, dass wir im November und Dezember in dem sogenannten Lockdown Light, wo ja im Nachhinein, glaube ich, alle der Meinung waren, dass das wirklich das falsche Konzept war, sind wir gleich mit geschlossen worden, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Wir sind auch im ersten Lockdown, das war damals nachvollziehbar, Mitte März, ich weiß noch, am 13. März haben wir die letzte Vorstellung im BE gespielt und dann hieß es, die Läden sind geschlossen, also die Theater sind geschlossen bis zur Sommerpause und darüber hinaus. Dem wollen wir jetzt entgegensetzen, dass wir in der Zwischenzeit ja extrem viel gelernt und extrem viel getan haben in unseren Einrichtungen, Hygienekonzepte, Belüftungsanlagen auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne besondere Maßnahmen getroffen. Und wir finden es extrem wichtig, dass die Kultur im allerfrühesten Schritt von Öffnung mit dabei ist.
Aus Ihrem Haus stammt ja auch das Foto, das um die Welt gegangen ist, mittlerweile, glaube ich. Sie haben ja nicht nur Plätze wie viele andere abgesperrt mit Bändern oder dergleichen, Sie haben ja richtig die Stühle auch rausgeschraubt. Das heißt, Theater ginge aber natürlich mit deutlich weniger Menschen.
Ja, ich fand das damals wichtig, weil wir wollten, dass wir, wie soll ich sagen, auch mit einem Bild reagieren auf diese besondere Situation. Das hat uns ja doch alle gehauen, dass wir weltweit diesen Lockdown erleben mussten und diese Pandemie und uns der stellen. Und ich fand wichtig, dass zu dem Zeitpunkt, als wir im September ja zum ersten Mal wieder spielen konnten, wir nicht einfach so weitermachen, ein paar Stühle sperren, sondern dass man auch als Zuschauer im Theater ein Bild dafür hatte, dass man in einer sehr besonderen Situation jetzt wieder im Theater ist. Einige Menschen haben gesagt, das sieht ja schrecklich aus. Ich fand das nicht. Und die allermeisten haben auch empfunden, dass das eher wie in so einer Installation war. Also, dass man auf einmal das Gefühl hatte, wow, man ist sehr privilegiert. Man hat auf einmal irrsinnig viel Platz um einen herum. Man hat keine Köpfe mehr vor sich. Man kann sich auch sicher fühlen und entspannen. Und insofern denke ich, Kultur ist ein Ort, der sehr besonders auf die Anspannung auf die Themen dieser generellen Situation, in der wir alle sind, im Moment antworten kann, reflektieren kann. Und gerade deswegen, ja, glaube ich, dass wir nicht nur auf die Zahlen vom RKI starren dürfen, sondern dass es eine andere Welt geben muss, mit der wir uns beschäftigen.
Mhm. Ich habe zum Jahreswechsel mit der Schriftstellerin, der Publizistin Jagoda Marinic gesprochen, auch unter anderem über Kultur in Lockdown-Zeiten. Und sie hat dabei was gesagt, was mir nach wie vor im Kopf ist, dass uns durch diese lange Zeit des Lockdowns so etwas wie der Spiegel fehlt. Also uns fehlt ja. Der kulturelle Spiegel. Ich fand das ein sehr treffendes Bild.
Ja, das ist doch wahr. Also wir gehen ja ins Theater, ins Kino, um uns gemeinsam an einen solchen Ort zu begeben und gemeinsam etwas anzuschauen und uns eben nicht nur alleine zu Hause da sitzend, ein gutes Buch lesend, sich mit dem Spiegel der Kunst auseinanderzusetzen, sondern das ist ja ein komplexer, wunderschöner sozialer Vorgang, zusammen Kunst zu erleben, gemeinsam ins Museum zu gehen, zu sprechen, gemeinsam im Theater zu sitzen, hinterher sich auszutauschen. Wir haben ja ganz oft Publikumsgespräche und Einführungen und man erlebt das kulturelle Geschehen ja dann auch als ein soziales Ereignis. Und das, was da abgeht, sage ich mal, zwischen Zuschauern, zwischen Künstlern, Künstlerinnen und eben in einem interaktiven Miteinander, das fehlt uns allen momentan. Das fehlt auch uns, den Künstlern, denen das Publikum fehlt. Und ich kann Ihnen sagen, mit einem befreundeten Stressforscher habe ich jüngst darüber gesprochen, dass er sagt, in seiner Praxis erlebt er auch, dass Menschen mit psychischen Problemen manifest darüber sprechen, wie sehr ihnen die Kultur als Mittel des Austausches fehlt.
Der Regisseur Oliver Rehse im Deutschlandfunk Kultur. Ja, wie gelingt die Öffnung trotz hoher Infektionszahlen? Das ist die große politische Frage dieses Tages. Die greifen wir gleich nochmal auf. Heute ist Montag, der 1. März, und ich nenne eine Zahl, die uns seit einem Jahr quasi täglich begleitet. 4.732, wahrscheinlich muss ich gar nicht mehr sagen. Das sind die Corona-Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut meldet. Leicht gestiegen im Vergleich zu vor einer Woche, auf jeden Fall nicht gesunken wie seit Tagen schon. Die Frage, wir hatten ja immer diese Maßgabe, die Zahlen und auch diese berühmte Zahl 50er Inzidenz, 35er Inzidenz, wenn das nicht runtergeht, heißt das im Prinzip weiter Lockdown. Gilt diese Logik weiterhin?
Ich glaube, dass wir den Wert, den Kultur hat, darin einfach überhaupt nicht berücksichtigen. Es gab ja auch oft immer auch eine Argumentation, die hieß, allein schon die Wege hin zu den Kultureinrichtungen müssen vermieden werden, selbst zu einer Zeit, als Geschäfte noch geöffnet waren. Und ich denke, dass es eine differenzierte Betrachtung braucht, wie gefährlich in Anführungsstrichen Orte sind oder wie sicher der Besuch von Orten ist. Und nur der Weg, finde ich, kann nicht das Kriterium sein, wenn wir doch die Kultur auf der anderen Seite in unserem Land so hoch ansiedeln, dass wir sie mit Subventionen zum Glück so unterstützen, dass wir darin auch zum Ausdruck bringen, welche Bedeutung die Theater, die Opernhäuser haben und uns die ganze Welt um diese Form der Kultur beneidet.
Wenn das so ist, und ich stimme Ihnen da auch zu, frage ich mich, und ich frage mich das schon die ganze Zeit in der Corona-Schutzpolitik, warum scheint die Kultur, die Kultureinrichtung einen derart schweren Stand zu haben? Ich meine, wir hatten ja Zeiten, da wurden Einrichtungen wie Ihre quasi neben einem Kommastrich mit Bordellen erwähnt.
Ja, das war dieser allererste Aufschlag, wo es so hieß, Freizeitveranstaltung in Klammern, und dann kam das alles, Bordelle, Tätowierer und Kultureinrichtungen. Das wurde dann korrigiert, na klar, die Politik hat gemerkt, oh, da wurde dann doch Sturm gelaufen und ich war glücklich, dass es dieses Sturmlaufen gab. Aber natürlich ist da ein Fehler passiert, der schon tief blicken lässt. Und wenn ich mit Kultursenator Klaus Lederer hier in Berlin spreche, dann sagt er mir und meinen Kolleginnen und Kollegen ganz klar, wir Kulturminister, Kultursenatoren haben dafür kämpfen müssen, dass die Ministerpräsidenten die Kultur nicht soeben mal subsumieren. Und ich finde das wichtig, dass Michael Müller als Regierender und Klaus Lederer inzwischen ganz klar die Kultur immer wieder mit in die Debatte nehmen. Aber das alleine, also uns jetzt schöner zu erwähnen, wenn wir dann doch nur erwähnt werden als sind geschlossen, kann es nicht sein. Und es gibt ja jetzt auch Szenarien für eine Öffnung verschiedener Herkunft. Also auch Berlin hat ja ein Szenarium veröffentlicht. Gibt es die Idee, in Clustern zu öffnen? Und da sagen wir, die Generalmusikdirektoren, die Intendantinnen und Intendanten, Achtung, das ist ganz klar, dann muss Kultur in den allerersten Schritten dabei sein, wenn der Einzelhandel wieder aufgeht und spätestens da, spätestens und nicht erst in der noch eine Phase weiter, wenn die Restaurants aufgemacht werden.
All das, was wir diskutieren, gilt für Kultureinrichtungen, gilt natürlich für die Gesellschaft insgesamt. Da gibt es jetzt schon die Ersten, die warnen, geht nicht zu schnell voran. Markus Söder hat sich gerade am Vormittag zu Wort gemeldet, der Ministerpräsident von Bayern, gemeinsam mit seinem Kollegen aus Sachsen, mit Michael Kretschmer. Und Markus Söder hat Folgendes gesagt.
Kein Öffnungsrausch, sondern ein kluges, abgestimmtes, ausbalanciertes Öffnen mit Leitplanken und Sicherheitspuffern zu ermitteln. Sicherheitspuffer sind FFP2-Masken, ein Schnelltestkonzept, von dem wir allerdings wissen müssen, wann und wie nachweisbar ist es und wie verlässlich ist es. Deswegen der dringende Appell an den Bund, jetzt bis Mittwoch das klar vorzulegen.
Das sagt, das fordert Markus Söder aus Bayern, CSU-Chef, Ministerpräsident. Ich greife mal dieses Stichwort der Schnelltests auf, Herr Rehse. Das ist natürlich auch etwas, was den Theatern helfen könnte.
Ja, keine Frage. Und Klaus Lederer hat ja auch schon gesagt, dass Berlin Pilotprojekte machen wird und sich also... Da ist man dran, daran wird gearbeitet, ganz konkret, as soon as possible. Und ich finde das richtig. Das ist ganz klar, dass das ein Schritt sein kann. Ich möchte aber auch noch mal betonen, der Herr Söder ist derselbe Ministerpräsident, der ganz am Anfang auch leicht zynisch gesagt hat, den Theatern würde ja nicht gerade die Bude eingerannt. Und er ist auch derjenige, und das war zynisch, denn ich kann nur sagen, als wir im September und Oktober spielen durften, waren wir alle rappelvoll. Wir waren bei 95% Platzausnutzung im halbvollen Saal, der also auf Schachbrett gesetzt war. Und Herr Söder hat damals für Bayern verfügt, dass nur 50 Personen zum Beispiel in die Bayerische Staatsoper durften, die über 2000 Plätze hat. Da muss man sich fragen, welcher virologische Hintergrund das sein soll, der, womit man das begründen will, außer mit einer politischen Zahl. Und ich mahne, dass hier Zahlen nicht mehr politisch getroffen werden sollten, sondern sie sollten danach getroffen werden, was sinnvoll und was zu verantworten ist.
Vielleicht, ich meine, man weiß ja bei Markus Söder nicht, wohin ihn sein Berufsweg so führt, aber falls er ihn nach Berlin führen sollte, dann sollten Sie ihn vielleicht einfach mal einladen ins BE.
Ja, ich glaube ja, dass er, wie viele Politiker, privat sehr gerne ins Theater geht. Ich weiß es bei ihm nicht, aber bei uns im BE kommen sehr viele Politikerinnen und Politiker aus der Berliner Szene. Das freut mich auch. Wir sprechen auch jedes Mal. Die haben das nur ein bisschen vergessen, als es an die Öffnungsszenarien ging. Wissen Sie, für Kultureinrichtungen ist das der Hammer. Diese Saison bestand aus zwei reduzierten Monaten, September und Oktober. Wir haben jetzt 5 Monate in Folge. Wir wissen, dass wir bis Ostern geschlossen sein werden und nicht vor Publikum gespielt haben werden. Es ist jetzt März. Wir wissen noch nicht, was am 2. April bei uns im Theater ist. Und das, wo Theater und Opernhäuser und Konzerthäuser normalerweise über Monate hinweg, über Jahre hinweg planen, damit die Künstlerinnen und Künstler auch wissen, wann sie wo auftreten. Mhm. Das ist schon ein ziemlich fataler Zustand.
Glauben Sie denn, dass da etwas dauerhaft anders bleiben wird? Mich umtreibt manchmal die Sorge, dass wir vielleicht gesellschaftlich manche Dinge verlernen, beispielsweise das öffentliche gemeinsame Erleben, dass wir vielleicht auch so eine Grundängstlichkeit aufnehmen, dass wir so pandemietrainiert sind, dass unsere Köpfe in anderen Menschen und sei es in Theaterseelen immer erstmal eine mögliche Virengefahr sehen.
Also selbstverständlich werden wir als andere aus dieser unglaublichen Lockdown-Erfahrung hervorgehen. Es wird nicht so einfach ein Zurückgeben, alles ist, wie es vorher war. Ich denke, dass das Theater diese Krise auf jeden Fall überleben wird. Ich bin davon fest überzeugt, dass die Sehnsucht danach, live wieder miteinander Kunst zu erleben, dass die Sehnsucht danach riesig ist. Wir haben auch früher immer schon gesagt am Theater und im Konzert, das Großartige ist, dass das live stattfindet, ohne Netz und doppelten Boden. Wir atmen dieselbe Luft, habe ich auch früher schon gesagt. Und wenn Schulklassen im Theater waren, haben wir die immer damit sensibilisiert, dass wir gesagt haben, wisst ihr, ihr hört die Schauspieler, aber die hören auch euch. Und dann waren die von sich aus still. Jetzt ist das auf uns zurückgeschlagen. Wir atmen dieselbe Luft, damit denkt auf einmal jeder nur noch an Aerosole. Aber ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das grandios sein wird, das Erlebnis, wenn wir wieder gemeinsam etwas Kulturelles erleben. Um die Kinos habe ich mehr Sorge, weil die Netflixisierung unserer Gesellschaft ist sicher noch sehr viel heikler. Insofern, ich bin ein Riesenkinogeher, aber da glaube ich, muss man noch mehr Sorge haben, ja.
Zu Gast heute Oliver Rehse, Dramaturg und Regisseur, seit der Spielzeit 2017 Intendant des Theaters am Schiffbauer Damm, des Berliner Ensembles. Herr Rehse, ich will gerne eine Debatte aufgreifen mit Ihnen, die uns immer und immer wieder beschäftigt, die Debatte um die Identitätspolitik, also die Frage, wie wichtig Gruppenzugehörigkeit ist und sein sollte in unserer Gesellschaft, in den Debatten. Da gibt es immer mehr mahnende Wortmeldungen. Letzte Woche Wolfgang Thierse von der SPD, jetzt auch die Grande Dame der SPD, Gesine Schwan, die in der Süddeutschen Zeitung davor warnt, Auseinandersetzungen würden durch moralische Verurteilung vergiftet und Verständigung damit unmöglich. Und auch die Publizistin und Schriftstellerin Thea Dorn hat sich bei uns im Programm ganz ähnlich geäußert.
Ich glaube, das große Problem liegt darin, dass man sagt, und kein anderer, der eine andere Geschichte hat, kann überhaupt noch wagen, mich wirklich verstehen zu wollen. Nur jemand, der genau diesen Erfahrungsraum teilt, den ich gemacht habe, weil er eben etwa auch von dunklerer Hautfarbe ist oder sich als binär versteht oder was da eben die Kandidaten sind. Nur so jemand kann das überhaupt verstehen, aber der Rest ist außen vor. Und das ist natürlich für die Frage, wenn man darüber nachdenkt, wie man eine Gesellschaft zusammenhalten will, ist das Gift.
Das ist Gift, sagt Thea Dorn, Oliver Rehse. Wenn man davon ausgeht, dass es dieses Gift gibt und dass es Gift ist, ist es eingesickert in Ihre Welt, in die Welt des Theaters?
Da wird ja gewarnt davor, dass die Grenzen von Diskurs nicht zu scharf gezogen werden dürfen. Aber ich muss sagen, wir haben doch in den letzten Jahren auch extrem viel gelernt von denjenigen, die uns mit Themen konfrontiert haben, die über viele Jahre hin in der Form uns noch nicht ausreichend beschäftigt haben. Von daher muss ich sagen, ich persönlich habe viel gelernt im Umgang mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern, Dramaturginnen um mich herum. Und ich kann verstehen, dass bestimmte Gruppen es nötig fanden, scharf auf ihre Konflikte, auf ihre Problematiken hinzuweisen und dass da manche Forderung vielleicht auch nach einer Zeit, in der entsprechend das wahrgenommen wurde, dann wieder relativiert werden kann oder man etwas offener damit umgehen kann. Das, glaube ich, wird ein natürlicher Prozess sein. Also ich stimme jetzt nicht sofort in den Kurs derjenigen ein, die sagen, Hilfe, Hilfe, da sehe ich nur Gefahren. Natürlich muss die Kunst, also darf die Kunst sehr viel. Sie darf, glaube ich, mehr als manch andere Bereich im öffentlichen Leben. Aber ich verstehe, dass wir neue Debatten haben.
Also kein Gift. Was würden Sie sagen? Ist es ein Generationenkonflikt?
Wir sind frisch gemacht worden. Also ich bin 56. Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich ein heterosexueller weißer Mann bin. Das bin ich nun mal. Und ich versuche mein Amt als Intendant sehr verantwortlich auszuüben und in einem Team, das ein Theater zu leiten, das nicht mehr in sehr traditionellen, autoritären Strukturen tickt. Wir haben, glaube ich, extreme Fortschritte gemacht im Bewusstsein, dass es Gruppen gibt, die sich unterrepräsentiert nicht nur gefühlt haben, sondern die auch unterrepräsentiert waren. Das müssen wir doch auch mal jetzt anerkennen. Also da soll Wolfgang Thierse und sollen Thea Dorn nicht gleich so laut sagen, jetzt aber mal langsam, sondern ich verstehe, dass es eine Kritik gegeben hat. Und wir beobachten ja auch in der Szene, also im Theater ganz konkret, sehr viel mehr fest engagierte Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer körperlichen Einschränkung, einer Behinderung, sehr viel mehr diverse Ensembles. Und ich glaube nicht, dass das so einfach passiert wäre, eine ganz starke Öffnung der Schauspielschulen, wenn es nicht Rabatz gegeben hätte.
Ich glaube, was da viele umtreibt, und da kann ich durchaus auch die Sorge nachvollziehen, ist das Rigorose. Und ich übersetze das mal auf Ihre Person. Sie haben sich ja gerade selbst identifiziert als das, was Sie sind. Stellen Sie sich vor, da kommt dann eine Riege, sei es in Ihrem Theater, sei es außerhalb, die sagen, das kann eigentlich gar nicht mehr sein, dass sich dieser Intendant zu bestimmten Themen äußert, weil er diese Erfahrung nicht gemacht hat. Wo ist dann für Sie die Grenze erreicht?
Also richtig relevant wird es natürlich auf dem Gebiet der Kunst. Was darf Theater? Und Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr lange damit umgegangen, dass ich gedacht habe, gerade im Theater muss quasi alles möglich sein. Jeder muss alles zu jedem Zeitpunkt spielen können, gerade weil wir in uns verwandeln, weil wir in Rollen schlüpfen. Das ist ja das Urwesen des Theaters. Dass wir auch das problematisieren, kann ich verstehen. Ich finde aber wichtig, dass wir trotzdem nicht mit der Schere im Kopf von vornherein über Stücke nachdenken, über Themen nachdenken. Ich sage mal ein Beispiel. Für mich einer der tollsten Kinofilme der letzten Jahre war der Film Waves, der eine schwarze Familiengeschichte erzählt hat und ganz stark auch die Konflikte mit Rassismus in den USA thematisiert hat. Der Regisseur ist allerdings nicht schwarz, wie das fast durchgängige Personal dieses Films. Und dennoch hat er diesen Film gemacht. Und ich glaube, es war gut, dass er diesen Film gemacht hat, denn er hat ihn großartig gemacht.
Ich habe ja bei dem Thema mir mittlerweile eine Anleihe genommen aus der Historie, um vielleicht ein bisschen besser zu begreifen, was da passiert. Wenn ich zurückschaue auf die 68er, für die bin ich 30 Jahre zu jung, aber wo ich auch, wenn ich mir die Papierform angucke, die Forderung damals, worum es ging, um Revolution, um Räterepublik und so weiter und so fort, wo man sagen müsste, gut, dass diese Gesellschaft in der Form nie Realität geworden ist. Und gleichzeitig muss man anerkennen, ohne die 68er, ohne den Druck, auch ohne diese Unverschämtheiten damals und das Infragestellen der ja damals so charakterisierten Scheiß-Liberalen, wäre wahrscheinlich gesellschaftlich nichts in Gang gekommen. Also das finde ich gerade so eine spannende Phase. Also letztendlich steckt da unglaublich viel Energie in dieser Bewegung, aber in der politischen Auseinandersetzung auch die ein oder andere Ungerechtigkeit.
Auf alle Fälle. Aber das ist doch nachvollziehbar, dass das zu einem Zeitpunkt passiert, wo wirklich, ja, wo man sagen muss, da sind jetzt Themen in der Gesellschaft in einer Breite diskutiert, wie sie es früher nicht waren. Und ich finde, diese Themen gehören dahin. Also ein Thema ist natürlich auch die gendergerechte Sprache. Da haben Sie im Radio auch ein Problem damit, indem Sie das sehr unterschiedlich behandeln. Warum wir diese Debatte haben, ist doch klar. Und dass wir dadurch einen Weg gehen, wo sich Sprache verändert, wo damit das Thema der Situation von Frauen deutlicher gemacht wird und von anderen Gruppen, die jahrelang nicht entsprechend beteiligt worden sind. Also ich kann das nachvollziehen, dass wir im Moment, ja, dass da sehr viel Veränderung passiert.
Dieser Tag ist auch ein Jahrestag, ein nicht so schöner Jahrestag. Vor 20 Jahren haben die Taliban mit der Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan begonnen. Wer damals schon aktiv Nachrichten verfolgt hat, kann sich bestimmt erinnern an diese Bilder, an das Feuer, auf diese beeindruckenden, fast 60 Meter großen Statuen, die in den Fels gehauen waren. Ja, wäre es ein gutes Symbol, sie beispielsweise wieder aufzubauen? Diese Frage wird diskutiert, wahrscheinlich mehr außerhalb Afghanistans als innerhalb Afghanistans. In diesem Fall ist es eine Frage, aber ja auch an anderen Orten. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, Herr Reese. Gebe uns ein bisschen Input, nämlich die Aussage aus einem Interview heute früh im Deutschlandfunk Kultur bei uns im Programm. Reinhard Bernbeck, Archäologe an der FU Berlin.
Dinge haben ihr eigenes Leben sozusagen. Also sie gehen durch Prozesse der Veränderung und ein Wiederherausholen der Vergangenheit ist doch ein sehr problematisches Unterfangen. Es führt nicht dazu, dass diese Vergangenheit in irgendeiner Weise zurückkehrt und die Symbolik davon ist im Zweifelsfalle eine etwas anachronistische.
Also der Archäologe ist skeptisch. Sie auch, Herr Reese?
Also das wundert mich ja richtig, dass der Archäologe das so sieht, weil ich hätte erwartet, dass da jemand sagt, das waren so grandiose Kunstwerke, die müssen wir der Welt irgendwie wieder zurückgeben, auch wenn das eigentlich nicht möglich ist. Ich kann das teilen, doch, ich teile das. Ich muss sagen, vielleicht eines der für mich persönlich wichtigsten Kunstwerke ist von Josef Beuys und heißt Zeige deine Wunde. Und die Wunde, das Zerstörte, dazu zu stehen und damit zu leben, damit umzugehen, was an Orten passiert ist. Das treibt mich persönlich um. Ich darf Sie erinnern etwa an den Ort Ghibellina, der auf Sizilien von einem Vulkanausbruch komplett zerstört wurde und verschüttet war. Es gibt ein neues Ghibellina, aber niemand hat versucht, das alte Ghibellina wieder aufzubauen, sondern dieses alte Ghibellina wurde mit einer Betonplatte abgedeckt, ein bisschen wie in Tschernobyl. Aber die alten Wege wurden in diesem Beton sichtbar gelassen und sie können da jetzt in diesem gespenstischen, riesigen Beton entlang gehen auf den Wegen und empfinden, wie das war früher, dieser Ort, wie die Struktur war. Das finde ich ein unglaublich gelungenes Beispiel, die Wunde zu zeigen und nicht einfach zu rekonstruieren.
Wir senden ja jetzt aus einer Stadt, da sind Sie jetzt auch zu Hause und in der Berliner Mitte auch verortet mit dem RBE, wo wir viele Wunden hatten durch den Krieg, durch die Zerstörung, auch durch die Zerstörung danach. Für mich ist immer die Frage, wann rekonstruiert man etwas und was macht das mit einer Gesellschaft? Wir haben jetzt in Berlin einige Rekonstruktionen, auch an anderen Orten in Deutschland. Aber wenn ich etwas Positives finden will, dann denke ich zum Beispiel an Städte wie Danzig, ja, wo man kurz nach dem Krieg die Entscheidung getroffen hat, wir wollen diese Wunde schnell schließen. Und ich glaube zum Beispiel, dass es Danzig gut getan hat, dass sie die Altstadt dort wieder aufgebaut haben.
Sagen Sie, haben Sie eigentlich jetzt mit Absicht nicht das Wort Humboldt-Forum oder in diesem Zusammenhang das Schloss, was ja der polemische Begriff ist, gebraucht?
Ich wollte nicht gleich meine Argumentationsgrundlage verlieren und erstmal mit Danzig kommen. Aber wenn Sie.
Sie wollten nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, das verstehe ich. Also, ich habe ja, Sie haben es erwähnt, lange in Frankfurt, 8 Jahre lang in Frankfurt am Theater gearbeitet, das Theater geleitet. In Frankfurt haben wir, damit ich jetzt auch nicht gleich sage, das Schloss und das Humboldt-Forum, gibt es einen schönen widersprüchlichen Begriff, nämlich die neu aufgebaute Altstadt. Neu und alt, Sie merken schon, das passt nicht so richtig zusammen. Man hat da ein ziemlich zugegeben hässliches technisches Rathaus weggesprengt, mitten im Zentrum der Stadt, neben dem Römer. Wobei, wohlgemerkt, der Römer, diese Fachwerkarchitektur ist auch fake. Das war im Krieg alles zerstört. Ich war von Anfang an ein Feind dieser Altstadt, weil ich fand die Idee, dass wir Spitzendächer und Giebelchen und Kopfsteinpflaster dahin machen, wo vorher eine Wunde klaffte und dann ein 60er-Jahre-Bau war. Und jetzt kommen wir zurück zu Spitzdächern, spitzweghafter Nettigkeit, gerade in so einer urbanen und Hochhausfassadenstadt wie Frankfurt. Das fand ich, hatte was Verlogenes, aber ich muss zugeben, dass sehr, sehr viele Bürger da auch eine Sehnsucht danach hatten. Also mir ist das fremd und mir ist auch ganz fremd, dass man in Berlin den Palast der Republik, der ja ein unglaublich markantes Gebäude war und der in einer Situation, in der gekämpft wurde um DDR-Identität, die ganz stark auch verloren gegangen ist, um die gerungen wurde, dass man das, dieses Symbol, ich sage jetzt mal hässlich, geschleift hat, das fand ich damals auch nicht richtig und ich persönlich bin auch nicht glücklich mit dem neuen Bau, der da jetzt steht.
Es könnte ja idealerweise ein Palast der Republik werden, dieses Humboldt-Forum. Also die Chance, dass man Gebäude, Wiederaufgebaute auch neu füllt. Das ist ja zumindest das Versprechen dieses Humboldt-Forums. Wir müssen in der Tat sehen, ob es eingelöst wird.
Auf alle Fälle, das ist ja ganz klar, dass da jetzt über interessante Inhalte nachgedacht wird und dass das auch schön sein wird, dass die mitten in der Stadt dann verankert sind. Nur, dass zum Beispiel das Gebäude jetzt nicht danach ausgerichtet wurde, wie diese Inhalte optimal zu präsentieren sind, sondern dass Fensterhöhen, Geschosshöhen und dergleichen ja nun durch eine Pseudohistorizität festgelegt wurden, das finde ich schon problematisch.
Wenden wir uns noch kurz der SPD zu. Die wird heute Nachmittag den Entwurf ihres Wahlprogrammes vorstellen. Was drinsteht, ist schon einigermaßen durchgesickert. So sieht's aus.
Es enthält den endgültigen Abschied von Hartz IV und den Schröder-Jahren, eine Vermögensteuer und den Schwerpunkt Klimaschutz inklusive eines Tempolimits von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen. Die SPD jedenfalls will laut Entwurf mit dem Versprechen einer großen Steuerreform in den Wahlkampf ziehen. Kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet, die obersten 5% der Bestverdiener stärker herangezogen werden. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und wirtschaftliche Folgen setzen die Sozialdemokraten weiter auf staatliche Investitionen. Eine Politik des Sparens, laut Papier der völlig falsche Weg. Der gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen. Statt der Hartz-IV-Sozialgesetze gibt es ein neues Bürgergeld, das auf Mitwirkungspflichten setze, sinnwidrige und unwürdige Sanktionen aber abschaffe. Ein neues existenzsicherndes Kindergeld fasst alle Familienleistungen zusammen. Ganz oben auf der SPD-Agenda der Klimaschutz. Bis 2030 sollen demnach 15 Millionen Elektroautos in Deutschland fahren, die Ökostromumlage für Verbraucher bis 2025 fallen. Die Kosten zur Förderung erneuerbarer Energien soll dann der Staat, laut SPD-Wahlprogramm, aus der CO2-Besteuerung bezahlen.
Also das will die SPD laut Entwurf des Wahlprogrammes. Oliver Rehse ist weiter mein Gastintendant des Berliner Ensembles hier in Berlin. Herr Rehse, jetzt kann man natürlich schon mal erstmal die Frage stellen, wie wichtig sind eigentlich Wahlprogramme? Werden Sie da angesprochen, wenn Sie all diese Punkte hören?
Also mir hat da eben eine ganze Menge davon gefallen. Ich muss sagen, die SPD hat es ja gerade nicht leicht, weil sie haben einen ganz anderen Kanzlerkandidaten sich ausgesucht, als sie sich davor Vorsitzende gewählt haben. Und mit dieser Spannung muss ich als Theatermann sagen, wenn ich einen ganz anderen Regisseur als denjenigen habe, der vorher die Konzepte geschrieben hat, das ist schon eine ganz schön verrückte Situation.
Bringt das nicht kreative Spannung hervor?
Das bleibt abzuwarten. Könnte sein. Also bislang habe ich das Gefühl, der Kanzlerkandidat wird auch immer wieder ganz schön gedeckelt und traut sich auch nicht unbedingt da in den Konflikt zu gehen. Kann man auch verstehen. Dass Hartz IV nun gehen muss, kann ich auch nachvollziehen. Als Theatermann muss man sagen, das ist ja schon sprachlich ein Ungetüm. Wie konnte es bloß passieren, dass eine so weitreichende Maßnahme die ganze Zeit einen so abstoßenden Namen hatte?
Wobei man mal zur Ehrenrettung derjenigen, die damals regiert haben, eben auch der SPD sagen muss, das Ding heißt Arbeitslosengeld II. Das war eigentlich vornehmlich eine Pressesache, dass daraus Hartz IV wurde.
Ich weiß. Und das Riestern ist ja auch, uns auch noch geblieben. Also da sind ein paar Unworte und von denen will man sich jetzt endlich verabschieden. Sprache hat halt doch eine Riesenbedeutung, auch in der Politik. Und ich denke schon, man merkt dem Programm an, dass die Vorsitzenden sich mit einigen auf ihrer Agenda schon durchsetzen. Von Tempolimit bis Klimaschutz bin ich dabei. Ja? Ich finde die blöde Raserei auf deutschen Autobahnen schon lange einen Riesendorn im Auge.
Oliver Rehse, vielen Dank für diese Meinung und für Ihre Position heute hier bei uns am Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke, dass ich Gast sein durfte. Hat Spaß gemacht.